Und es gibt da eine ganze Menge neue Lösungsansätze. Man kann Gesundheit künftig anders denken. Wenn man so in diesen Bereichen, die ja alle jetzt hier schon angedeutet haben, so ein bisschen rumschnuppert und forscht, dann kommt man ja automatisch auf Regulationsmedizin, auf die Informationsmedizin, auf
Ja.
Radionik. Und das ist ein ganz tolles, ein sehr dankbares Feld. Und, da will ich gerade kurz einschlagen. Also warum jetzt so ein Vogel wie ich angefangen hat, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, war, dass ich halt mehrere Krisen erleben durfte. Also ich musste, also ich kann es aber auch sagen, es durfte. Und dann verändert man sich halt und man muss Krisen halt, da muss man ganz tief tauchen, was mitunter sehr schmerzhaft ist. Und dann gilt es, jeden einzelnen Stein umzudrehen, um rauszufinden, was ist der Fehler, den halt versuchen, gerade zu, also auszugleichen. Und dabei halt auch sich selbst dann auch mal verzeihen können, weil man macht ja nichts, was man tut, zu jeder Zeit mit Absicht schlecht. Ja? Und das Leben ist halt heute voller Fallstricke. Also wir haben eine ganz schnelllebige Zeit, viel Stress und wenig Zeit und Muße geht weg und unser Organismus, der hat sich über Hunderttausende von Generationen hierher entwickelt und die Zeit, wie sie jetzt ist, die sich so verändert hat, daran haben wir uns noch lange nicht angepasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin dann persönlich dann in so eine schwere gesundheitliche Krise geraten, nachdem meine Frau 18 Monate vorher verstarb. Und dann war dann ich nur noch der Einzigste, der dann unsere gemeinsame Tochter unter den Fittichen hatte. Und dann habe ich daraus halt eine extreme Motivation entwickeln dürfen, um aus der Situation rauszukommen. Hab dann einen Weg herausgetüftelt, was so in dem Krebsthema ist, um dann halt aus dieser Geschichte herauszukommen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich das auch gern weitergeben möchte. Das ist also der eine Zweig, mit dem ich mich beschäftige. Und das Ganze hat stattgefunden so um 2014. Dann hatte einen guten Arbeitgeber und hatte da ein Sabbatical. Und in diesem Jahr der Muse hat man viel Zeit gehabt, rumzudenken. Und dann ist mir dann halt irgendwann die Frage ist in mir aufgestiegen, was war denn eigentlich der Anfang von allem? Also wie ist denn das hier alles, was wir hier haben? Wie ist denn das überhaupt, wie ist denn das losgegangen? Was waren da der Anfangsmomentum und wie können wir das verstehen? Da gab es halt diese komische Urknalltheorie, und die konnte ich halt einmal nicht von der Logik nachvollziehen und konnte sie auch in der Hermetik nicht einordnen. Ich sehe da in solchen Naturgesetzen, sehe ich halt sehr viel Sinnstiftendes steckt da drin, was uns auch das alles erklärbar macht. Also Hermes, der dreimal mächtige Hermes, also der Hermes Trismegistos, der Grieche, der hat da tolles uns hinterlassen. Und das ist halt auch bei meinem zweiten Artikel jetzt die Idee der Kosmos. Also alles schwingt, wir sind Schwinger. Und da habe ich dann versucht, die Radionik erklärbar zu machen, wie das funktioniert. Und ich sehe das als also ein medizinischer Zweig, der sehr, sehr perspektivisch ist. Ich habe mich dann vor ein paar Jahren dann mit Entwicklern zusammengetan. Wir haben dann angefangen, kohärentes Licht der hohen Ordnung auf verschiedene Trägermaterialien aufzumodellieren. In der Folge geben diese dann Minusionen ab. Und Krebs ist eine Zellenergiemangelkrankheit. Also diese besonders weichen Wellen der hohen Frequenz, 10 hoch 12 bis 10 hoch 14 Hertz, dringen in die Zelle ein, ohne die Zellwände zu zerstören und die Enzymtätigkeit zu beschädigen. Dadurch wächst das Bioplasma an in der Zelle. Wachstum vom Bioplasma stufenartig oder in pyramidenförmigem Aufbau bedeutet Lebensenergie. Ja? Lebensenergie wird gemessen durch den André Bovis. Und das ist so jetzt unsere Idee, dass wir sagen, wenn Krebs Zellenergiemangelkrankheit ist, können wir das in die Zelle reinschieben. Das Ganze funktioniert so phänomenal, nicht nur jetzt in der in der Medizin, sondern auch in der Landwirtschaft. Wir haben da einen Versuch gemacht in der Türkei. Dann haben wir dann Tomaten mit unserer Methodik hochgezogen und hatten im Vergleich zu herkömmlicher Düngung über 300% mehr Ertrag und das Ganze ohne Chemie. Das ist also sehr phänomenal. Wenn die Gabi jetzt was sagen möchte.
Ja, im Moment nicht unbedingt. Höchstens zum Thema Krebs müssen wir mal extra reden.
Ja, gerne.
Neue Medizin von Hammer, ja. Da gibt es also auch Gründe, warum der Krebs was davon Sinn hat. Das gibt es auch nicht nur Mangel. Aber es sieht aus wie Mangel, das stimmt.
Ja, also es ist so, Krebs, wenn man den Krebs versteht.
Mangel beseitigen, weil dann auch diese Anfälligkeit oder sagen wir mal die Verarbeitungsfähigkeit für Konflikte steigt ja dann. Aber die Konflikte sind sehr, sehr wichtig. Das haben wir hier auch schon behandelt in den ersten. Gut, in den ersten Livestream mit dem Helmut Pilar.
Ja. Also ich hatte den Eindruck, dass man die beiden Themen gut verbinden kann nochmal zum Thema Krebs, dass man den Hama, also die Philosophie vom Hama und das, was der Uwe gerade erzählt hat, dass man da vielleicht mal guckt, inwieweit man das zusammenbringt und dadurch über Konfliktlösung plus gleichzeitig den Mangel ausgleichen, dass das nochmal eine neue Unterstützung und nochmal eine Kombimöglichkeit ist, was auf den Weg zu bringen. Das war für mich direkt stimmig.
So ist es nicht, ich habe vorhin, also das ist jetzt nicht die eine Ursache, ja, Zellenergiemangelkrankheit. Wenn man den Krebs versteht, dann ist es so, dass das ist eine Ursachensuppe. Es gibt x Faktoren, ganz hoher Faktor, also mein damals erster Faktor war die Psyche, also wir sind psychosomatisch gesteuert und man muss, um jetzt aus der Krise herauszukommen, muss man natürlich auch erst den Gedanken fassen, sich dagegen zu stemmen. Und das ist halt auch wieder Psyche. Aber das geht alles nicht, wenn wir dann halt quasi in der Krise liegen, haben keine Energie. Woher soll das sowieso schwache System dann jetzt noch die Energien aufbauen? Und ein guter Freund von mir, mit dem bin ich da immer im Clinch, an erster Stelle ist die körperliche Potenz, das heißt also pH-Wert, orientiert essen und sich so verhalten. Und da sind wir immer im Zanken. Aber es ist halt ein sowohl als auch und nicht ein, das eine schließt das andere nicht aus, sondern ein. Und das höre ich jetzt bei euch ja auch raus, ne, dass das auch so gesehen wird. Die Gemeinde, die an solchen Themen Interesse zeigt, die ist eher klein, aber fein. Und ich finde es halt ein phänomenales Thema. Und habe dann, wie gesagt, also damals diese Frage gestellt, nach dem Anfang von allem, wie das alles losgeht. Und habe dann den Fokus auf dieses, auf die Vorgänge rund um schwarze Löcher gelegt. Habe das halt jetzt mittlerweile so verstanden, wenn die Hermetik stimmt, alles hat sein Gegenteil. Wenn es schwarze Löcher gibt, dann muss es auch weiße Löcher geben. Im Moment ist in der Astrophysik, werden die Saatlöcher überall propagiert und man weiß nicht, wo man sie zuordnet. Und wenn man jetzt so ein Saatloch sieht und die Umgebung dieser Sterne, die dann halt drumherum sich bewegen, dann erkennt man dort ein Auseinanderstieben dieser, also Bewegungen, die entropisch sind. Das heißt also, quasi ungeordnet, chaotisch sind. Und das ist ein Beweis dafür, dass das halt als Saatloch nichts anderes wie ein weißes Loch ist. Und das ist halt in dem Fall, wenn man es so sehen möchte, unterhalb von dem Schwarzen. Bei der Umgebung rund um schwarze und weiße Löcher wird eine geometrische Torusform erkennbar. Und diese Form ist wiederum Bauplan, Matrix für unsere menschliche Form und auch unsere Funktion. Wir erkennen da drin Abläufe, die mit unserem Stoffwechsel parallel sind. Das sind alles Analogien. Man erkennt ein fraktales Universum und die Das Axiom meiner Theorie ist zum einen die Homöostase und die Analogie ist die, der Holismus. Das heißt also, alles, was als Beispiel die Information von unserem Körper, von unserer Körperlichkeit ist in jeder Zelle in der DNA abgelegt. Also alles, was in dem Großen erkennbar ist, ist auch in dem kleinsten Teil erkennbar. Und unter diesem Oberbegriff, glaube ich, sollte man eine so ursächliche Theorie, wie es jetzt die Urknalltheorie ist, beleuchten. Dann wird man erkennen, dass das ja nicht sein kann. Also wie soll ein System, das auf Explosion aufgebaut ist, in unserer Natur, in unserer Welt verorten zu sein. Also wie kann man das verorten? Die Vorgänge in der Natur, die sind konstruktiv, die sind Energie und Kräfte aufbauend. Ja? Also Wirbel bauen sich durch das Milieu drumherum auf. Und es ist nicht auf das Gegenteil ausgelegt. Und insofern ist das Ganze für mich halt als bestehende Urknalltheorie obsolet und schon lange nicht mehr zeitgemäß. Und die Gabi lacht sich eigentlich darüber kaputt, dass das noch nach wie vor so in der Wissenschaft diskutiert wird. Finde ich halt auch. Und ich glaube, dass man... Also mit dieser Sichtweise, die wir jetzt hier anlegen, naja, haben wir dann ja gerade so einen Ablauf, kann man erkennen, dass das halt ein Prinzip ist, dass sich in unserer Welt überall spiegelt, wiederholt. Hier erkennt man ja direkt den Apfelquerschnitt oder ein Plattpfirsich oder unter Umständen kann man auch eine Tomate da drin erkennen. Und ich kann jetzt hier nochmal kurz drauf eingehen. Also wir haben also hier eine gestrichelte Querlinie auf der Höhe vom weißen Loch. Das ist der Übergang, wo das ursprüngliche vierdimensionale Vorgängeruniversum quasi umploppt. Nach unten bildet sich dann das neue Universum aus, in dem wir jetzt existieren, und in unserem Multiversum gibt es 6 ursächliche Kraftwege. Ja, die beiden großen Theorien können nicht zusammengeführt werden, weil also die vom Mikrokosmos von Heisenberg und vom Makrokosmos, wenn man dann den Einstein benennen wollte, diese Abläufe sind nicht unter den Hut zu bekommen, weil da mit 4 Kraftwegen gerechnet wird. Und in unserem Multiversum, wie gesagt, herrschen oder funktionieren 2 Kraftwege mehr. Und zwar sind das die Kraftpaare von Druck und Zug. Die verursachen dann nach oben und nach unten das Kraftpaar Zentrifugal- und Zentripetalkraft. Und die sind in unserem Multiversum überall erkennbar und tauchen überall auf. Die Formen, die sich daraus ergeben, die sind in der Natur auch überall zu sehen, zu erkennen. Man muss nur aus dem Haus schauen, also den Apfelbaum, den man erkennt. Das ist ein voller Torus. Der Tannenbaum, das ist der umgekehrte Torus, er hat also eine Spindelform, wenn die Gabi weiß, was ich meine. Spindelform. Und ansonsten, ja, in jedem Schneckenhaus, das gedreht ist, erkennt man diese Form. Und das ist aus meiner Sicht, die Weltform. Und wenn man die eben beschriebenen Kraftverläufe und Kraftwege die da ablaufen, verstehen, dann kann man daraus auch eine Weltformel ableiten. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Hier gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein, so ein bisschen ins Detail. Also man stellt sich vor, hier dreht ein Magnetar den extremen Eigendrill, und das bewirkt eine extreme Gravitation in dem Mittelkanal das führt dann dazu, dass an den Rändern die Raumzeit gedehnt wird. Das Ganze zieht sich nach innen und alles, was drumherum in die Nähe kommt, wird durch diese extreme Gravitation in diesen Trichter eingesogen. Das heißt also, Sterne, Planeten, Kometen, Materie wird reingezogen in diesen rechtsdrehenden Wirbel. Und dieser rechtsdrehende Wirbel hat die Eigenschaft, einmal zu saugen. Er verdichtet sich nach unten. Es wird immer mehr Information auch hineingezogen. Wir müssen verstehen, dass ja in jeder Materie steckt Bewusstsein oder was ja Information ist, wird in diesem Trichter dann zerrieben, zermahlen, zerrissen. Von den Materieteilchen wird die Materie abgezogen. Diese entweicht dann nach oben. Also das Licht oder die Information entweicht nach oben und nach unten. Und nach unten kommt es dann zum Ausfließen von Elektromagnetismus, von Wasser, von Neutrinos zum einen und getrennt davon von dunkler Materie. Es ist also ein Erklärungsmodell, wie das, wie dunkle Materie entsteht. Die Stelle von dem weißen Loch, das ist also jetzt die sehr interessante. Ich erkläre die so, dass dieser Magnetar einen extremen Eigendreh hat und diese Kugel oder dieser Eisenkern, der hat einen Nord- und einen Südpol und durch die extreme, durch diesen extremen Drehvorgang verkippen die Pole und dann geht das Ganze umgekehrt in die andere Richtung. Das erklärt dann das linksdrehende Ausfließen von den vorhin beschriebenen Teilchen. Beziehungsweise ist auch der Erklärungsansatz für das sich ausdehnende Universum, in dem wir sind. Der Ausdruck dazu ist die Entropie. Die Entropie ist die Folge der Negentropie in diesem darüberliegenden vierdimensionalen Universum. So, wenn man dann jetzt vielleicht ein neues Bild machen wollte.
Kann ich noch etwas fragen?
Ja, bitte.
Du hast also links die Zeitachse, ne? Das ist also theoretisch nicht dieselbe im selben Raum. Das ist hintereinander.
Das ist nacheinander? Ja, also diese die Teillinie über dem oder die Taille am weißen Loch nach unten, das ist dann das Multiversum, in dem wir unterwegs sind, und darüber ist das vierdimensionale Vorgängeruniversum, in dem auch nur vier ursächliche Kräfte gearbeitet haben. Ja, und dieser Wirbel, der hier jetzt ist, das ist jetzt, da entsteht quasi zum ersten Mal, zeigen sich diese vorhin beschriebenen Kraftpaare.
Ja,
ne? Also damit
erklärst du ja was völlig anderes wie wir eigentlich als Wirbel. Ne? Du hast eine Entwicklung eines Wirbels in der Zeit, wie der sozusagen seine Qualität eventuell ändert, wie eine Drehpendelschwingung.
Wir reden von dem gleichen. Wie soll ich ihn ausdrücken? Der Wirbel nach Gabi Müller ist der halbe Torus.
Nee, der ganze. Aber du guckst in der Zeit, du hast eine Entwicklung in der Zeit im Auge. Es ist eigentlich was anderes, das haben wir noch nie angeguckt.
Ja, das ist richtig. Es steht ja jetzt dadurch eine Draufsicht. Ja? Das ist also verändert sich ja. Auch hier ist es, das ist ja das Hochinteressante. Raum und Zeit wechseln. Ja? Die werden voneinander weggezogen. Das Ganze geht dann in eine schleifende Acht. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ja, geht ja hier ist das ja so mehr oder weniger wie eine Acht oder halt eben der Torus, der dann halt in der Mitte anfängt, sich umzudrehen. Geht es dann in die andere Richtung. Und es gibt dazu eine interessante Analogie aus dem Thomas-Evangelium. Und zwar, wenn ihr das Innere zum Äußeren macht, das Oben zum Unten, das Linke zum Rechten, dann werdet ihr in das Himmelsreich eintreten. Das heißt also, da ist es so, dass er dort die Torusform beschreibt, aus meiner Sicht. Und da geht es, wie gesagt, darum, dass man versteht, dass dieses Vorgängeruniversum zu unserem spiegelverkehrt ist und wir eigentlich in einem in B leben, ja, also dieses B heißt also, bei uns ist das alles spiegelverkehrt zu diesem Vorgängeruniversum. Und hier ist halt auch hochinteressant zu verstehen, dass oben dann halt dieser Faktor Geist, die Information, verhältnismäßig mehr zu verorten ist. Ja? Die schwere Materie, die Bestandteile, die Teilchen, die dann zerlegt wurden, die werden in ihre Bestandteile zerlegt und die fließen dann nach unten weg, aber nicht mehr nach oben. Da unten geht es dann los. Das kann man dann halt so, dann meine Theorie heißt ja, Entdeckung, offenes System ist gleich zyklische Neuanfänge. Und das, was da unten jetzt rausfließt, das sind dann die Bausteine für das zukünftige neue, für das neue Leben, also für neue Materie.
Ja. Eine andere Sichtweise, Ingrid, ne? Hier geht es wirklich um den Anfang oder sagen wir mal so, wie der 3D-Raum entstanden ist. Das, was die Christa immer erzählt mit dem Auftreten von Luzifer, dass er sozusagen den astralen Raum in den 3D-Raum geholt hat. Das ist sozusagen hier diese Phase. Und das wird aber jetzt über ein schwarzes Loch erklärt. Das ist ja ein bisschen komisch für meine Begriffe, weil wir da sowieso nichts wissen.
Können wir darauf eingehen, wie mir das zugeflogen ist. Das hier ist die geometrische Ablauffolge auf indischen, ostasiatischen Tempeln, Pagoden, Stupas. Diese Ablauffolge wurde vom Dr. Ulrich Warnke in seinem Buch in einem seiner Bücher geschildert. Ich habe mir das dann aufgezeichnet. Und in diesem Buch gab es den Hinweis, dass das hier der, wenn man das so mag, ausdrücken mag, der kosmische Ablaufplan für das Werden darstellt. Das heißt also so was wie ein Wegweiser. Das Phänomenale daran ist, dass es halt ein ganz uraltes Wissen ist. Es gibt altes Wissen hinterlassen in Wort, Schrift, Bild und Stein. Der phänomenale Dr. Michael König hat hinterlassen, also hat seine Theorie aufgebaut auf griechische Buchstabenfolgen, hat die interpretiert und hat dann ein ganz tolles Modell entwickelt. Und bei ihm ist der Anfang das Wort, das Urwort. Und bei mir ist es halt das Licht. Das ist, beides ist ja nichts anderes als elektromagnetische Schwingung. Und wir haben einen sehr ähnlichen Ansatz. So, wenn wir uns jetzt das Ganze jetzt vielleicht mal von oben nach unten zu Gemüte führen möchten, haben wir oben eine Halbkugel und den flammenden Tropfen. Der flammende Tropfen ist das Synonym für Geist. In jeder Materie steckt Geist oder Information. Da bin ich in der Analogie gestützt durch die Wissenschaft von Jean-Émile Charon. Der hat die komplexe Relativität abgelegt als Theorie. Und da gehe ich jetzt aber jetzt nicht direkt noch näher drauf ein. Das heißt also auf diesen Faktorgeist. In der Halbkugel haben wir einen unfertigen Raum. Darüber ist die Leere das Nichts. Und da gibt es halt zum einen im Daoismus und auch wieder in dem Thomas-Evangelium gibt es parallele Analogien am Anfang war Ruhe und Bewegung und man kann das dann so interpretieren, dass also die Ruhe und Bewegung ist ein Puls, genau wie jetzt unser Herzschlag beziehungsweise auch die Lungenfunktion ein ständiges An und Aus darstellt. Ja, also wir sind dann beim Puls einmal sind wir an, dann ist der Weg und dann sind wir aus und dann geht's wieder los. Also diese Pulsation hat dann zur Folge Wärme, Reibung, Strahlung bis zum Ausfließen von Licht. Das heißt also an diesem Punkt, wo wir jetzt hier oben die Halbkugel sehen, kommt es zum Ausfließen von Licht. Der Konus, der erinnert uns an einen Lichtstrahl. Und das Licht baut dann an dieser Stelle die ersten drei Dimensionen auf Länge, Breite und Höhe. Der tropfende Geist ist inhärent in allen Dimensionen darunter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser pulsierende Lichtausfluss sich um die Mitte nach außen ausbildet und dann hat man das erste kugelförmige, vierdimensionale, darunterliegende Universum. Kann man das in etwa nachvollziehen? Wie sich das Universum ausgebildet hat, also radial, um einen Drehimpuls, der oben losgeht.
Ja. Was ich hier sehe, ist der Aufbau bei der okkulten Chemie von irgendwelchen Bauteilen.
Das ist auch eine DNA.
Ja, die haben immer irgendwas Kugelförmiges in der Mitte, beziehungsweise zwischendrin. Konusförmig sind ja auch viele angeordnet, die dann Metall werden. Und an den Spitzen dieser Konusse, die einzelnen, die da sitzen, das sind die Elektronen im Metall, die Leitungselektronen. Und dass du das jetzt mit Raum und Zeit in Verbindung bringst, das ist sehr interessant.
Ja,
dass man da Raum bildet, wo da sozusagen, ich habe ja schon mal über Flammen geredet, ich weiß nicht, ob du schon bei Teil 5 warst, dass die Flamme auch eigentlich eine Kernphase ist, eine sehr heiße.
Ja, also hier oben diese Flamme, das ist ja auch ein Kraftweg. Ja, und zu verstehen, das ist eine pulsierende Emanation von Licht. Das heißt, zum einen dieser Wellenteilchengedanke ist auch da drin, nachvollziehbar. Und man kann sich halt jetzt so vorstellen, um es jetzt nochmal so ein bisschen vorzustellen, legt man jetzt mal den Fokus oben auf diesen Tropfen und der darunterliegende Konus, der geht jetzt im Kreis rum, von links nach rechts, ja, und das pulsiert und dann bildet sich dann danach als nächstes, kann man sich dann halt vorstellen, dass das halt, wenn das dann einmal rumgelaufen ist in diesem Urkreis, in diesem im Radius dann halt, dann kommt man dann halt in dieses symbolisierte vierdimensionale Kugeluniversum und das ist das Kugeluniversum vierdimensional, was wir in der Zeichnung vorher oben hatten. Ja? Könnte man sich das so ein bisschen vorstellen. So, und dann war halt dann die große Herausforderung, was meinen die dann mit dem darunter liegenden Kubus? Wie ist das dann zu verstehen? Also die Altvorderen, die uns das hier hinterließen, wie kommt man jetzt darauf, dass da jetzt hier unten drunter dieses sechsflächige Paket da steht? Und da ging es halt darum, dass man dann halt sich vorstellt, wie man das jetzt zusammenfügt, wie man da zu einem Schluss kommt, zu einem logischen Schluss. Und ich habe dann angefangen, Dimensionen zu falten. Ich habe mir dann also ein normales DIN A4-Blatt genommen und habe das dann angefangen zu falten und bin dann auf einen Donut gekommen. Wenn man diese Dimensionen dann halt ergänzt, also diese vier und dann halt dieses Blatt an den Enden wie ein Rohr. Man macht ein Rohr und führt das dann an den Enden zusammen und dann hat man einen Donut. Und der Donut ist dann ja das Ergebnis, was man dann als Torus dann eben verstehen können. Dieser Vorgang, dass sich das also in diese Donutform umstülpt, ist halt dann auch dieses Momentum der Implosion. Und das ist halt sehr schwer zu abstrahieren. Eine Analogie dazu, beziehungsweise meine Aussage ist die, wenn man die Eigenschaften der Kugel vierdimensional mit dem Kubus vermengt und dann kommt man auf die Torusform. Eine Analogie in der Natur ist, wenn die Biene der Honigkugel mit dem Flügelschlag die Zentripetalkraft zuführt, dann ploppt die in das Sechseck um. Und eine weitere Analogie im Großen ist ist auf dem Nordpol des Saturns. Dort dreht sich oft auf dem Nordpol bildet sich ein Sechseck ab. Das heißt also, dieses Umploppen in diese nächste Form, also in diese, das ist ja eine Weiterentwicklung, die passiert dann durch einen Riss. Die Kugel und der Kubus gehören zu einer eigenen topologischen Form. Wenn man diese beiden miteinander kombiniert und dann findet man als Weiterentwicklung den Torus, der einen Riss darstellt. Ein Beleg dafür, dass ich mit dieser Theorie richtig bin, ist die Arbeit vom Professor Burkhard Heim. Der Burkhard Heim hat diese beiden Formen berechnet, hat in die Kugel und in den Kubus eine Tensorrechnung angelegt. Das heißt also, er hat waagrecht und senkrecht ein Gitter angelegt mit Zahlenwerten und hat dann jeweils in der Mitte um diese Zahlenwerte einen Gradienten nach unten und einen Gradienten nach oben angelegt und das dann so berechnet, dass die beiden ineinander sich verzogen haben und dadurch entsteht dann die Torusform. Das heißt also, wenn man es jetzt ganz genau wissen möchte, kann man sich das beim Burkhard Heim anlesen oder kann sich das dort erschließen. Das ist sehr komplex und sehr kompliziert. Habe dann, um das Ganze besser verständlich zu machen, dann darüber auch so ein paar Skizzen gemacht, um zu verdeutlichen, dass wir, also die menschliche Form, eine Kombination von Kugeln, ja, Halbkugeln, da hinten sind auch Halbkugeln. Ja, hier hast du genau darunter diese Skizze. Da haben wir eine Kombination von Kugel und Sechsecken.
Von der Aura her kennen wir das ja schon im Ganzen. Aber du meinst jetzt die Glieder einzeln, ne? Immer als Sechseck.
Oder wie? Ja, die nächste Skizze, wenn man die mal aufrollen könnte. So, hier haben wir dann auch diesen Prozess, der bei der Keimblattbildung, da ist es so, im Prinzip der Umstülpung, der Implosion, das machen wir bei der Keimblattbildung ja durch. Ja? Also man muss sich vorstellen, auf dem Keimblatt oben buchtet sich der Urmund aus, der wird mit der Zeit immer tiefer und dann stülpt sich das komplette Keimblatt um. Und was vorher der Urmund war, das ist dann hinterher unser After. Das heißt also, wir haben einmal in unserer menschlichen Evolution schon mal diesen Prozess durchgemacht. Und das ist halt für mich dann halt auch wieder erklärend, dass dieses Prinzip der Implosion, des Umstülpens halt verantwortlich ist für das Werden. Und der Torus die Form ist, die das Werden realisiert. Ja, also aus einer, wenn man das so will, aus dem Meer aller Möglichkeiten stülpt sich dann in unsere Dimension die Materie um. Ja, da sind wir dann analog mit der Theorie von dem Jean-Émile Charon, der das schon vor 40 Jahren abgelegt hat, und genauso mit dem Nassim Haramein. Ja, also der hat ja auch genau die gleiche Sichtweise, wenn ich das richtig verstehe. Und da geht es halt darum, darzustellen, dass das überragende Prinzip fürs Werden eben die Implosion ist.
Ich habe mal noch eine Frage. Ja. Irgendwann hatte ich das auch mal gelernt in Bio mit diesen Umstülpen. Ich sehe das jetzt noch nicht. Wie kann es also sein, dass aus dieser Morula, die dann eine Öffnung hat, wie kann es dann ein Torus werden? Für meine Begriffe muss es ein Torus sein von Anfang an.
Das hier ist auch wieder was du jetzt rechts siehst. Das hat ja wieder diese Form von der Spindel. Das heißt also die umgekehrte Form des Torus. Die Gegenform vom Torus ist die Spindelform.
Das ist auch ein Torus, der einfach in die Achsen überkreuzt. Das ist nur ein Negativradius.
Ja, das ist halt umgekehrt. Ne,
zu negativ, dem. Nein, es ist nur überkreuzt. Es ist sozusagen kein Positivradius, der innere, sondern der reicht rüber in die Gegenseite. Aber das würde ich immer noch Torus nennen. Das nennt sich ja auch in der Mathematik Spindeltorus. Ich bin bloß der Meinung, es muss von Anfang an sowas sein. Und sogar bei der ersten Zelle, weil die Ohrenwirbel.
Also ich höre ja immer entweder oder. Und ich glaube nicht, dass es entweder oder ist, sondern so, also dass es auch beides ist. Also ja. Ein Kreis ist auch ein Wirbel. Beziehungsweise das sind viele Wirbel, die sich dann als Kreis darstellen. Und also ich glaube schon, dass alles mit dem Wirbel anfing, aber das, was wir wahrnehmen, das ist eben eine Zusammensetzung aus ganz vielen. Und deswegen ist es für mich gar nicht die Frage, ist es ein Kreis oder ist es ein Wirbel, ist es dies oder ist es das, es ist immer beides.
Das ist die Dichotomie. Das ist das sowohl als auch. Das Prinzip ist das Gleiche, es sind halt auch Abläufe. Ja, es ist jetzt nicht nur jetzt eine Situation, sondern das ist ja auch alles immer in einem Prozess des Werdens. Das sind Stationen unserer eigenen Evolution. Und die Form dieser Spindeltorus, ja, Den Ausdruck habe ich noch nicht gehört, aber wie gesagt, ich habe halt für mich dann diese Überlegung angesetzt. Also es gibt ja zu allem ein Gegenteil und dann muss es ja zu dem Torus auch eine gegenteilige Form geben. Ich habe die dann halt als Spindel beschrieben. Und da ist es halt so, dass das halt die Analogie darstellen soll zu dem übergeordneten Verständnis, dass die Implosion verantwortlich ist für das Werden, dass wir alle, auch der Geburtsvorgang ist ein Umstülpen. ja, ist für mich sehr naheliegend oder verstehbar.
Jeder Wirbel hat ja das Umstülpen drin. Er geht ja erst raus, hat in außen eine Hüllenphase und dann geht er rein. Und da hat er ja auch die Radien invertieren.
Ja, und der
Wirbel beides. Du hast das Implodieren und das Explodieren. Gehören zusammen.
Eben. Und das ist ja kein Ausschlusskriterium, sondern das ist das sowohl als auch, wie vorhin die Christiane auch erklärt hat.
Und was wahrscheinlich hier in den Zeichnungen ist bei den Biologen, da wird natürlich immer nur genau unser Körper, den siehst du ja auch nicht an, dass wir einen torusförmigen Aura-Umgebung haben, weil wir nur den Kern sehen. Auch hier sind nur die Kerne abgebildet.
Ja, also genau, wir sind mit unserer Körperlichkeit sind wir ein Kern. Das ist genau richtig.
Und das macht diese Morola auch. Die hat außenrum noch ihren Wirbel. Aber die muss dann sozusagen irgendwo eine Achse haben von Anfang an und nicht erst irgendwann nach dem Umstülpen. Sieht vielleicht anders aus, wenn man sich dann anguckt, wie es im Kern aussieht.
Darf ich nochmal was einwerfen? Das, was ich gerade so gehört habe, dass eben wir der Kern sind und drumherum eigentlich das ganze Gebilde, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Und ich hatte gerade eine Idee, die schmeiße ich mal einfach so rein. Was ist, wenn Zeit ein Wirbel ist?
Wenn Zeit ein Wirbel ist?
Ja, du hast ja gerade gesagt, die Entstehung. Was ist, wenn Zeit komplett auch nicht ein Wirbel, sondern viele Wirbel sind? Und je nachdem.
Guter Einwand, also Zeit ist nicht linear, Zeit ist rund, spiralförmig. Und Zeit ist vom Verlauf her, da komme ich jetzt wieder auf den Spindel, ja, ist spindelförmig zu verstehen. Und da gibt es diese Sichtweise, die wird geteilt vom wie heißt er? Vom Neil Donald Walsh. Der beschreibt das auch so.
Spindel passt sehr gut wegen dem negativen Radius. Kein Mensch kann sich einen negativen Radius vorstellen, ne? Aber irgendwie muss da der Begriff Zeit eine große Rolle spielen.
Und eigentlich ist es so, wenn man die Frage nach dem Anfang stellt, liegt man ja eigentlich schon falsch, weil das ja ein lineares Denken voraussetzt. Wenn Zeit oder ewig, wenn die Ewigkeit so ist, also ist, das ist meine Meinung, das ist alles ist ewig, also Zeit ist immer jetzt und hier. Und dann ist die Frage nach dem Anfang eigentlich die falsche. Ne? Da stellen wir eigentlich die falsche Frage. Weil,
ich glaube, da möchte ich ja auch so einen Gedanken einwerfen. Auch hier wieder, also ich bin gerade hier auf dem sowohl als alt Trip. Zeit ist in einem gewissen Wirbel, ist sie linear. Und da gibt es einen Anfang und ein Ende. Ich kann es gerade nicht definieren, aber wenn ich, ich sag mal, ne, wie wir gerade hatten, ich sag mal, im Kern, vielleicht so, im Kern gibt es einen Anfang und ein Ende, da kann Zeit linear sein, aber desto größer oder desto allumfänglicher ich das mir anschaue, was die Zeit ausmacht, desto mehr geht es vom Linearen weg und irgendwann ist es nicht mehr linear, dann ist es wirklich, Zeit ist immer jetzt. Und aber ich glaube, dass auch da, das ist wie diese russischen Puppen, die ineinander gesteckt sind. Es gibt da eine Puppe, da ist Zeit linear. Und da muss man sich dann anschauen, wie sieht der lineare Zeitwirbel aus im Vergleich zu dem Jetzt-Zeitwirbel. Habt ihr eine Idee, wie ich das meine?
Ja, also ich glaube, dass es sich dadurch erklären lässt, an welcher Stelle der Beobachter draufschaut. Wenn wir jetzt Teilnehmer von diesem Spiel sind, wir wären also in so einer Spindel, dann ist der Zeitverlauf ein anderer, als wenn wir von oben drauf sehen und sehen das ganze Gebilde. Es ist abstrakt. Es hat auch dann auch sehr viel mit Geschwindigkeit zu tun.
Ja, also das passt für mich. Zumindest jetzt so auf die Schnelle, dass je nachdem, wenn wir drin sind, wenn wir selbst Teil dieses Wirbels sind, dann ist es für uns linear. Und wenn wir, ich sag mal, unseren Körper ablegen und auf eine andere Ebene kommen, dann haben wir einen viel größeren Blick auf das, was da gewesen ist, was gerade ist. Und dann ist Zeit ewig.
Wenn wir raumzeitlose Wesen wären, könnte sich uns von oben diese Draufsicht erschließen.
Ja, aber das sind wir doch. Und ich sag mal, eigentlich können wir das jetzt schon. Das erlauben wir uns nicht mehr, weil wir in diesem Wirbel der linearen Zeit, ich sag mal, da sind wir irgendwie so, wir kleben da gerade fest. Und wenn wir uns aber davon lösen, dann sind wir auch hier so, wie wir jetzt sind, in diesem menschlichen Körper, weil wir sind aus meiner Sicht multidimensionale Wesen. Mhm. Das heißt, es gibt von uns einen Teil, der das könnte. Aber wir haben unseren Fokus gerade auf diese, ja, nicht, es wird immer gesagt, vergessen, bei mir kommt jetzt, ich habe einfach den Fokus jetzt auf gerade was anderem. Und das ist eben, ich habe den Fokus auf diese lineare Geschichte gerade, auf diese lineare Zeitachse, die ich mir kreiert habe, weil ich sag mal, mit meiner Aufmerksamkeit in einen bestimmten Wirbel reingegangen bin. Und wenn ich da ein bisschen, wenn ich das, ich sag mal, wie auf dem Spielplatz, die Kinder vergessen die Zeit, ich finde das gerade so toll, dass ich gerade nicht mehr dran denke, und das ist vielleicht das Vergessen, was du meinst, nicht mehr auf die Idee komme, dass ich ja auch trotz dieses Körpers ganz andere Dimensionen, ganz andere Größenordnungen mir auch anschauen könnte. Und das machen ja auch viele Menschen. Mhm. Das heißt, es ist möglich, und zum Beispiel hier die Hellsichtigkeit, die Hellhörig, Hellfühligkeit, das hat auch was mit diesen Wirbeln zu tun aus meiner Sicht. Und wenn ich das wiederentdeckt habe und immer mehr nutze, dann, das ist vielleicht die erste Stufe zu dem, dass ich mal von ganz oben gucke, obwohl ich meine Aufmerksamkeit immer noch so einen Teil meiner Aufmerksamkeit im Körper habe. Aber ich kann auch einen Teil der Aufmerksamkeit woanders hinbringen. Und dann kann ich mir das Ganze von oben anschauen.
Ja, darf ich noch was sagen? Es sind ja, wir haben ja viele Körper. Und jeder einzelne Körper in jeder Dichte, in der er da existiert, wir haben einen Astralkörper und so weiter, die haben eine eigene Zeit. Nicht so, dass die dann keine Zeit haben. Die haben einfach ein anderes Raster, weil sie selber auch andere Teilchengrößen haben. Und je nachdem, ob ich jetzt nur in Gedanken irgendwo bin und dann vielleicht meinen Astralkörper schrumpfe, dort kann ich dann vielleicht viel schneller denken und habe dann das Gefühl, die Zeit vergeht anders. Und das ist ja alles schon durchgeführt worden. Genau das hat ja der Leadbeater erzählt und erlebt. Die konnten ja sonst überhaupt nicht da runter, die haben ihren Körper geschrumpft. Und da ist es auch ein Problem gewesen vielleicht, weiter zu kommunizieren, aber das haben die alles hingekriegt, haben die alles gepackt, da mit der Außenwelt zu reden, damit das dann aufgeschrieben wird, was die sehen. Wir müssen bloß jetzt nicht immer so extrem denken, wir haben Zeit und dort ist keine Zeit. Nein, es ist eine andere, eine gestreckte. Und selbst die ist irgendwann mal zu Ende. Also wenn man noch weiter höher geht, kann man auf die wieder drauf gucken. Und von Stufe zu Stufe gibt es neue Zeiten. Und ich bin sogar inzwischen der Meinung, das ist ja nun in meinen letzten Bildern gezeigt worden schon, da habe ich das ja schon eingeblendet, dass ich auch dass wir innerhalb der physischen Welt in jeder Stufe andere Zeitachsen eintragen müssten. Es gibt also eine Plasmazeit, eine Gaszeit, eine Flüssigkeitszeit, Das ist alles sind das Dinge, die Physik nicht sieht. Die nimmt da neue Begriffe, weil sie da andere Eigenschaften misst. Aber es ist eigentlich wahrscheinlich, zu jeder Wirbelhierarchie gehört eine eigene Zeit, weil dieser Wirbel eine Umdrehung hat. Und das macht den Takt. Wenn wir die Wirbelhierarchie ändern, kriegen wir einen neuen Takt und wissen dann wieder...
Das sind dann andere Größenverhältnisse, andere Geschwindigkeiten.
Ja.
Und das ist ja, das meine ich dann halt jetzt mit diesem spindelförmigen Verlauf nach oben und nach unten. Ja, es gibt also dieser Aufbau ist, so wie du ihn jetzt darstellst, von unten nach oben, aber auch von unten nach unten. Weißt du, wie ich meine? Also es geht also in beide Richtungen. Also auch wieder dieser Gedanke Materie, Antimaterie. Also dieses, es geht nicht nur in eine Richtung, sondern es geht auch nach unten, in die andere Richtung.
Dann ist es aber ein anderer Wirbel. Es gibt immer den Ausgleichswirbel.
Ja, ja.
Ja, ein umgekehrt, Wirbel ist geschlossen und der nächste passt rein umgekehrt. Aber es ist ein kleinerer, das müssen wir unterscheiden. Der gehört zu einer anderen Hierarchie. Und so gleichen die sich aus innerhalb von verschiedenen Hierarchien. Man kann die nicht so zusammenpacken. Wir hatten ja heute Nachmittag schon so ein Gespräch. Hm? Wenn du da praktisch zwei Wirbel, die sich entgegengesetzt bewegen, im Kern, dann sind das entweder verschiedene Hierarchien oder du packst zwei Wirbel zusammen, die über irgendeinen Mechanismus eine Verbindung herstellen, vielleicht in Bezug, wie wir das bei Licht vermuten. Bei Licht sind ja entgegengesetzte Wirbel drin. Hm. Und die brauchen eine gemeinsame Anbindung und das ist nicht so einfach. Die müssen sich sozusagen einen Überwirbel schaffen, der dem Rechnung trägt, dass die gegensätzlich wirbeln. Und trotzdem insgesamt eine gemeinsame Anbindung haben. Und weil der durch diese Gegensatzdrehung keine Außendrehung mehr hat, es gibt nämlich keinen Überschuss, kann der keine Masse pumpen und deswegen ist es dann Licht, deswegen kommt der Begriff Licht da rein. Also es gibt kein Zeichen, was Licht heißt, es gibt nur Anu. Das ist eine Sache, da... Das ist jetzt eine Glaubensfrage für uns. Ich bin der Meinung, es gibt keine anderen Teilchen als Anu.
Und dann Anu, ganz kurz für mich nochmal, Anu.
Das ist das Uratom. Das in der ersten Ebene, was die, es gibt sieben Stufen in jeder Welt und die oberste Stufe hat dieses Anu mit diesen 10 Schleifen und die sind immer wieder, die entstehen von selber und die sind in der Astralwelt auch da, aber viel, viel, viel kleiner und in der Mentalwelt auch viel, viel, viel kleiner. Das ist das, was der Liedbieter gefunden hat, was ganz wesentlich ist. Und das steht auch in allen alten Schriften. Ingrid kennt da zwar noch andere Sachen, ne, wo wir da uns auch nicht so einig sind, ob das dann irgendwie, weiß ich jetzt nicht mehr, ob das nur noch im Zeitablauf in eine Wandlung ist. Und es kann auch sein, dass du von derselben Sache sprichst, ja, dass es im Zeitablauf ein Pendeln gibt, dass das Anu zwischenzeitlich in sein Gegenteil springt, irgendwie. Aber Liedbieter hat darüber nicht berichtet. Und ich kann es erstmal nicht mit einbauen in das Ganze.
Gut.
Da habe ich noch was, sag mal, reinbekommen. Gabi, du sagtest, dass das hin und her springt. Und das, was ich den Eindruck habe, dass wir, ich sag mal, schon immer zwischen 3D und 5D, so nenne ich das jetzt einfach mal, switchen. Und das ist für mich auch gerade so ein Hin- und Herspringen. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt so vergleichen kann, aber ich merke das zwischendurch, wie gesagt, dass Dinge heute anders sind als morgen. Und wo ich denke, wieso ist das heute ganz komplett anders? Und das sind für mich vielleicht unterschiedliche Zeitlinien, vielleicht 3D im Vergleich zu 5D. Ich weiß es noch nicht ganz, aber das passiert relativ häufig. Und manchmal kann ich es bewusst wahrnehmen und manchmal sehe ich es einfach nur, dass meine Umwelt da irgendwie anders ist. Oder ich sag mal, der Inhalt meines Schrankes auf einmal anders ist. Oder die Farbe an der Wand anders ist. Nur so als Beispiel. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Zeitlinien sind oder Dimensionen, wobei man das wahrscheinlich auch nochmal irgendwie definieren müsste, damit wir auf einen Nenner kommen. Aber für mich passiert da gerade relativ viel. Und ich nehme das schon seit ein paar Jahren wahr, aber es ist in der letzten Zeit sehr häufig. Und das, was du gerade sagtest, Gabi, dass das eben hin und her springt. Ich habe gerade den Eindruck gehabt, dass das, dieses Switchen, was ich gerade dargestellt habe, dass das auch so ein Hin- und Herspringen ist, ähnlich wie das, was Gabi meint. Es auf den ersten Blick scheint es was anderes zu sein, aber ist es das wirklich?
Tja, ich weiß es nicht. Aber ganz schnell nochmal zu deinen Sachen. Ich bin auch der Meinung, die Zeitlinien sind es. Wir springen zurzeit zwischen den Zeitlinien her. Alle. Aber jetzt habe ich wieder abgelenkt. Also das Switchen ist eine wichtige Sache, die du heute anfängst. Du hast es aufs gesamte Universum bezogen, Uwe.
Ja, ich sehe dann.
Kann es auch immer nur irgend sowas geben? Ja, weißt du, warum auch? Ja. Weil nämlich alle Atome des Periodensystems aus ganz viel Anu bestehen, also praktisch das, was wir Proton oder Neutron nennen, sind 18 Anu. Das hat er herausgefunden. Liquid und Besant. Haben die als Endergebnis ziemlich schnell gefunden gehabt. Warum sind diese Elemente, zum Beispiel Kupfer und so, 29 mal 18? Warum sind die alle durch 18 teilbar? Welcher Grund ist das? Warum sind das nicht einfach mal 1 oder 2 oder 3 mehr? Ja. Es muss immer durch 18 teilbar sein. Das kann doch nur bedeuten, dass die zwischenzeitlich in Wasserstoff zerfallen. Und das sind die 18. Dass es da Phasen gibt. Keine Ahnung, in welchem Takt, wo das alles weg ist. Und was dann nicht 18 ist, was nicht Wasserstoff ist, fliegt raus als Licht. Mhm. Ja, das könnte eine Erklärung sein, dass wir auf diese 18 dann angewiesen sind bei höheren Elementen. Und das schafft irgendwie Stabilität, weil es zwischendurch Wasserstoff ist. Das ist das Einfachste, was überhaupt geht. Was Materie bedingt, wo diese Dreiergruppen sind. Ohne Dreiergruppen funktioniert es nicht. Ja, die Ingrid hat ja nochmal Anu reingeholt. Hm. Das wirst du ja schon gesehen haben, ja, nur bei unserem Mystik heiratet Physik. Das sind diese Wirbel, die natürlich entstehen von nichts. Also die entstehen beide praktisch gleichzeitig. Ein rechtsdrehendes, ein linksdrehendes. Und die Frage ist eben, darüber haben wir heute Nachmittag auch gesprochen, wie bleiben sie erhalten? Wenn die aus nichts entstehen, können die auch nichts zusammenspringen. Also irgendeine Energieanregung, jetzt müssen wir wieder Energie reden, das ist wahrscheinlich auch nur eine Wirbelform, aber lassen wir jetzt das mal weg. Mit welchem Mechanismus hält man die auseinander, dass die am Leben bleiben, wenn sie gegensätzlich sind? Und das sind wahrscheinlich diese Lemniskatenformen der Strömung. Und innerhalb dieser Lemniskate gibt es eine Kreuzung, die dann noch einmal die Aggregatzustände ändert, die dann wie eine Art Puffer bildet zwischen den beiden, damit die nicht zusammenspringen. Das ist wie ein Gas dazwischen. Oder stell dir mal vor, habt ihr das mal gesehen, auf einer Herdplatte, die gibt es ja kaum noch, so richtig glühende Herdplatten, wenn man da Wasser drauf kippt, wie das rumspringt. Ja? Wie so ein Wassertropfen losschießt wie eine Rakete, der baut ein Luftkissen unter sich, ein Gaskissen, Wasserstoff, also Wassergas, und wird davon angetrieben. Das ist sozusagen Abstandhalter zwischen der Herdplatte und dem Tropfen. Er verliert sozusagen Materie, indem er über dieses Gas bildet.
Er verändert seinen Aggregatzustand.
Ja, und er benutzt es, um diese heiße Fläche zu verlassen.
Aber wir haben ja jetzt vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe und in der Diskussion noch drin bin, ging es ja um die Frage, woher so der Anfangsmoment kommt. Und das ist halt das Reizende, dass jetzt aufs Uratom dann, woher kommt dann das Uratom? Und diese Sache, die, also ich habe da jetzt Bilder im Kopf, beziehungsweise versucht das irgendwie hinzukriegen. Bin da jetzt wieder bei diesem Émile Charron und auch anderen, die erklären, dass also aus dem Nullpunktfeld, aus dem Psi-Feld, aus dem Meer.
Ja. Nimm die mal nicht zu ernst. Ich glaube schon, die irren sich da zum Teil.
Ja, aber.
Diese Uratome, die hat ja der. Liegt wieder in allen Welten gefunden, auch in der astralen, in der mentalen, in der Intuitiven, die hat in mehreren Ebenen wieder das Gleiche gefunden.
Das die reden ja vermutlich, Gabi, die reden vermutlich von dem von der gleichen Jacke. Die heißen bloß anders. Und dieses Meer aller Möglichkeiten oder Nullpunktfeld ist ja ein Übergang, also gibt es einen Übergang und das ist jetzt dann halt, wollen wir es jetzt mal so ausdrücken, also dass also der aus dem Geist entsteht dann Materie, ja? Also aus diesem Davor. Und das ist halt die Frage, wie das Ganze dann halt dann entsteht. Und das kann dieser Charron halt besonders gut. Der hat dann als Ursache, also auf der gegenüberliegenden Seite, hat der dort Drehimpulse, die aus einer Position berechenbar losgehen, die stoßen dann an unsere Dimension und werden dort als Welle, als Möglichkeit zuerst sichtbar. Wenn sich dieser Vorgang dann wiederholt, fängt das dann an, in unsere Dimension rüber zu ploppen.
Ja, ja, du musst Teil 3 nochmal angucken, das haben wir alles dort erklärt.
Wie?
In Teil 3 haben wir das alles schon mal erklärt.
Ja, also dann hat es halt jetzt also dieser Effekt, wenn der ja dir geläufig ist aufgrund von deinen Quellen und ich jetzt dann das mit meinen Worten als Laie dann halt so versuche halt auch darzustellen und dann kann ich es für mich so herleiten und bin da in der Verstehbarkeit. Ich will jetzt aber jetzt nicht auf diesem einen jetzt drauf rumreiten, ob es jetzt das Uratom das Richtige ist oder ob es jetzt die Wissenschaft von Charron ist. Es ist vermutlich ist es so, dass das alles sein Wahrheitsgehalt hat und jeder hat halt da andere Begrifflichkeit dafür. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel was die Sprache angeht, den Heim liest, den Burgert Heim, da versteht man ja gar nichts. Der hat ja,
weil die auch nichts von Wirbeln sagen. Die sagen Drehimpuls. Was meinst du, was das ist?
Na, ich sag Drehimpuls.
Ja, oder ist mir egal. Oder der macht eine Drehmatrix hin und damit ist er fertig. Und das Wirbel-Weltbild sagt ein voller Wirbel, da gibt es also nicht bloß mal eine Drehung oder so eine Drehung, da gibt es irgendwie andere Richtung noch. Das ist ein zusammengesetzter Torus, immer. Mhm. Und damit wird es dann ganz leicht. Und auch eine Spule, guck dir eine Spule an, was macht die im Inneren? Die induziert ein Magnetfeld.
Ja.
Und genauso aus Geist wird das Astrale erzeugt. Und wenn das Astrale eine Spule macht, dann entsteht Materie. So einfach ist das. Das ist nur
Illusion. Ja, und es geht halt aber jetzt nicht nur in eine Richtung.
Ja.
Also diese wir
kommen natürlich
sondern es geht dann in den anderen Bereich geht es auch, ja?
Ja, wir können auch da eine Einflussnahme schaffen, ja.
Also ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn wir uns, ich sag's mal so, dass wir die Vorstellung der Möglichkeiten, die wir haben, dass wir denen ein bisschen mehr Raum geben. Und ich sag mal, alles einmal, also ich bin jemand, der regelmäßig immer alles hinterfragt, beziehungsweise alles erstmal auf den Prüfstand stellt, was gestern noch richtig war, das gucke ich mir heute nochmal an, ob ich da nicht vielleicht doch irgendwo auf dem falschen Weg bin. Und also ich habe den Eindruck, dass diese Darstellung von euch beiden gar nicht so weit auseinander liegen. Und dass die sich zum Teil auch ergänzen können. Ob das so ist, muss man dann gucken. Aber ich glaube schon, dass manchmal die Begrifflichkeiten einfach andere sind. Und dass, dass ein Teil dessen, was von vielen Menschen herausgefunden worden ist, dass das zum Teil vielleicht ein Teil des Wirbelbilds ist, dass vielleicht das Wirbelbild, ich sag mal, vielleicht etwas vollständiger ist, dass es von der anderen Seite sich das anguckt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die anderen Dinge, ich sag mal, komplett falsch sind, sondern wir müssen es zusammenbringen. Und ich sag mal, mir ist es eigentlich vollkommen egal, ob jemand sagt, wir haben 12 Dimensionen und jemand anders sagt, wir haben 6 oder wir haben 24. Alles ist schon gehört worden, weil es kommt immer wieder darauf an, wie betrachte ich die Dinge? Und wenn in meinem Weltbild, ich sag mal, diese 6er-Stufen richtig sind und beim anderen sind es die 12er-Stufen richtig, dann kann beides wieder richtig sein, weil ich einfach nur, ich sag mal, der 12 hat, im Vergleich der zu 6 hat, der hat einfach, der 6er hat 2 Stufen zusammengepackt aus irgendeiner Logik heraus. Aber ich sag mal, ob es nun wirklich 6, 12, 24 sind, also ich glaube, von dieser Wahrheit, sie als absolut zu nennen, sind wir noch relativ weit weg.
Ja, sehe ich auch.
Und aber, also wenn wir das erstmal anerkennen, dass wir eigentlich nichts wissen, und dann, dann das, was wir alle so meinen zu wissen, wenn wir das alles zusammenschmeißen und uns natürlich auch ein bisschen reiben und sagen, nee, das ist nicht richtig und meins ist richtig. Also ich finde das sehr fruchtbar, wenn wir eben auch zulassen, dass bei dem anderen, dass da irgendwelche Erkenntnisse sind, die höre ich jetzt gerade, weil sie für mich wichtig sind. Und deswegen sitzen wir, glaube ich, hier auch zu viert, um, ich sag mal, Dinge auf den Tisch zu legen, die der andere gerade für falsch hält oder gerade für, nee, passt nicht oder ist mit zu spooky oder ist altes Wissen, also altes im Vergleich zu ist, ist nicht mehr aktuell. Und wenn wir das machen, also ich merke, also ich gehe mal über das Gefühl, das täuscht mich manchmal auch, aber zum größten Teil oder meistens, mein Gefühl sagt mir, ist richtig oder ist nicht richtig. Ich kenne nicht, was richtig ist, aber ich weiß, ist es richtig oder ich weiß, ist es nicht richtig. Und ich merke einfach, dass beide Dinge oder beide Sichtweisen, dass sie zusammenkommen können und dass sie eben nicht konträr sind und das eine nicht wahr und das andere nicht richtig ist. Beziehungsweise umgedreht.
Ich bin der gleichen Meinung. Also es ist nicht, dass ich mir was für falsch halte. Es ist manchmal bloß von den Begriffen her zu genau festgeturrt. Also ich denke manchmal, du sprichst eigentlich von Verbindungen. Du sprichst von 2 Atomen, du sagst, das, was wir heute Nachmittag hatten, ne? Das müssen wir mal morgen drüber reden oder so. Das ist beides zu gebrauchen. Wir müssen bloß uns über die Begrifflichkeiten im Klaren werden.
Ja, ich glaube, das ist
vielleicht genau was anderes, was aber bei mir dann eine Kombination erst ist. Also da liegt wieder mal die Grundlage, das sind absolute Grundlagen. Und wenn man die kombiniert, da haben wir offene Fragen. Und die offenen Fragen, an die sind wir gerade dran. Und genau das bringst du. Genau wie Rafael. Haben wir so viele schöne Bilder, die kein Schwein erklären kann. Aber wenn ich jetzt mir sage, gut, das sind gegensätzliche drehende Wirbel, warum sollen die dann nicht genauso aussehen, um in der Mitte zwischen sich eine Art Puffer zu schaffen? Und dann dreht nämlich auch die Richtung um an der Stelle. Und das ist das, was wir beim Wasser in der Furt haben, bei Meander, Ingrid.
Ja, genau.
Um das geht es eigentlich in den Teilchen. Da stoßen wir jetzt gerade drauf durch die Uhr.
Das Bild, das du jetzt eben skizziert hast, das ist jetzt in diesem Folgeartikel in der Fibonacci-Spirale, ist das. Das ist genau dieses Bild, was du eben beschrieben hast. Ne? Das ist, kann ich jetzt euch allen, also diesen Bericht zur Verfügung stellen. Und da jetzt auch wieder dieser wie ich es mir jetzt vorstelle, das Ganze, das ist auch wieder altes Wissen. Und zwar, wenn man das Yin- und Yang-Zeichen betrachtet. Und da ist eigentlich auch wieder ein Hinweis, wie das aufgebaut ist. Und wenn man das, wenn man jetzt sich das jetzt vorstellt, also das Yin- und Yang-Zeichen als Kugel und hat am Äquator diese Linienübergänge und diese Übergänge, die sind ja nach dem goldenen Schnitt sind die ja gezeichnet, und wenn man die dann an dem Äquator, wenn man sich das vorstellt, mit einem Sparschäler drumherum schält, zur Mitte hin, und auf der anderen Äquatorseite nach oben das Ganze macht, und dann bekommt man dann auseinandergezogen diese Fibonacci-Spirale, die das darstellt, wie ich es meine, wie ich es glaube zu verstehen, dass sich das Ganze dann, dass sich die Zeit von außen nach innen entwickelt und wieder von innen nach außen. Das ist was, was uns halt das alte Wissen hinterlassen in Schrift, Bild und Stein anbietet. Und wenn man das dann für ernst nimmt, muss man halt, kann man verstehen, dass wir als Menschheit schon mal ganz woanders waren mit unserem Wissensstand. Ja, das ist, find ich phänomenal, dass man das schon gewusst hat. Vor zigtausend Jahren hat man das schon gewusst. Und dann eröffnet sich ein ganz anderer Blickwinkel auf unser Werden, auf unsere Geschichte und alles. Da liegen wir ziemlich falsch, wenn das sich bewahrheitet. Und hab das jetzt so jetzt als Bild anzubieten. Das ist in diesem Folgebericht in der Raum und Zeit, ist das dann verfügbar. Und jetzt sind wir halt von dem Thema vom Eingang her halt jetzt auf dieses hochspannende Zeitthema gekommen, und das finde ich halt so phänomenal. Und dann war jetzt eben von der Gabi angerissen, was das Wasser eigentlich bedeutet, und das Wasserverständnis, das haben wir noch lange nicht in der populärwissenschaftlich durchdrungen. Das ist ein ganz hochinteressantes Feld. Wasser und Licht ist für mich so ziemlich sehr ähnlich vom Informationsgehalt, die Fähigkeit, Informationen zu transportieren und dann auch zu verstehen, Wasserstoff.
Ich hatte Wasserstoff gesagt, und Wasser ist jetzt nochmal eine Kombination zwischen Wasserstoff,
ja, und Sauerstoff.
Ist schon irre.
Und ja, das hängt.
Die hat ja eine hohe Beweglichkeit, genau wie die feineren Stoffe, die dahinter liegen. Und was ich die ganze Zeit nochmal sagen will, man kommt ja kaum zu Wort hier. Wir sind so richtig im Kampf um die Sprechzeit. Was du jetzt wieder für eine tolle Thematik hier reinbringst, ist, dass wir eine Physik brauchen oder eine Denkordnung oder eine Denkfähigkeit, oder wir müssen uns angewöhnen, mehr in Hierarchien zu denken. Uns wird andauernd beigebracht, ohne Hierarchien zu denken. Die Wirbel sind alle hierarchisch.
Ja,
das ist hierarchisch. Alles geht über eine im anderen verschachtelt. Und das, was du heute sagst, zum Beispiel auch mit diesem Sparschäler,
ja,
da geht es darum, was geht uns verloren und was kommt dazu von einer Hierarchie zur nächsten. Wenn ich jetzt einen neuen Überwirbel kriege, weil was kontinuiert, verliere ich Raum. Ich kann da nicht mehr irgendwie mich bewegen. Wenn ich Gas habe, kann ich mich in drei Richtungen bewegen. Eine Flüssigkeit kann das schon wieder nicht mehr. An der Oberfläche war die nur noch die Ebene.
Ja.
Und der Festkörper, der sitzt ganz fest in seinem Körper. Mhm. Also jedes Mal geht eine Dimension an Raum verloren. Und gleichzeitig haben wir dort jedes Mal in Wirbel mehr. Wir haben mehr Zeit eingespeichert. Von einer Größe zur nächsten wirbelt mehr. Immer fester wird das gezurrt. Also ich habe dann jedes Mal mehr Zeit drin und weniger Raum.
Und ja, aber Und da auch wieder die Analogie, also der rechtsdrehende Wirbel ist verdichtend, strukturfördernd, strukturbildend, Ordnungs, der macht mehr Ordnung, ja, immer mehr Ordnung, bis es dann irgendwann, bis dann die Schraube mal abreißt, ne? An der Wand.
Die reißt nicht ab, es bleibt sozusagen, nach dem Festkörper hört es auf zu existieren, dort gibt es dann den neuen Wirbel, dann gibt es dann die neue Ebene und dort gibt es dann die Biomaterie, die baut nochmal neu von vorn auf. Das weiß die Biologie nicht, das wissen die alle nicht. Und wenn die sich das angucken mit dem Mikroskop, dann haben sie es schon getötet. Da haben sie schon die Bio-Ebene schon wieder zurückschnappen in die Materie-Ebene von der physischen Welt.
Mhm. Ja. Also die Beobachtung.
Es ist sozusagen, wenn ich etwas esse, gehen die Atome in einen Biozustand über, der völlig von Null aufbaut neu. Das ist wie der Übergang von der astralen Festkörpermaterie zur Anu-Materie des der physischen Welt. Genauso einen Sprung gibt es nach dem Festkörper. Und das ist dann, das sind dann diese Moleküle, die ganzen Biomoleküle, die gehen da los. Also im Zusammenhang mit Kohlenstoff und Sauerstoff wahrscheinlich, die Kohlenwasserstoffe. Ja, also das wissen wir ja alles schon von Leadbeater, das ist 100 Jahre alt. Aber das Bewusstsein dafür zu kriegen, dass es hier Raum- und Zeitwandelvorgänge sind zwischen den Aggregatzuständen, das kommt mir jetzt erst, das wird mir jetzt erst klar.
Ja, das ist ja, das schreibt ja dann auch der, oder das war ja Kernsatz von dem Stephen Hawking, war ja auch, dass bei den, also am Rand hier vom schwarzen Loch drumherum, dass dann dort die Zeit zum Raum wird und umgekehrt.
Ja, das sind aber mathematische Spitzfindigkeiten aus einer schwachsinnigen Theorie. Das muss nicht ernst genommen werden. Der ganze Ausgangspunkt der Physik ist eine Katastrophe. Da kann nur Blödsinn rauskommen. Nimm das bloß nicht ernst, darf man keine Sekunde Zeit verschwenden.
Okay.
Habe ich vor 40 Jahren schon gesehen. Es ist Wahnsinn, was die machen.
Schön. Wird alles überbewertet.
Ja,